Wisst ihr, was wirklich gut ist? Wirklich gut. Also, wo ich mega dankbar bin, dass Gott das geschenkt hat. Also genial, absolut phänomenal. Ich möchte euch nicht weiter oder länger auf Folter spannen. Ich sage es euch, es ist die Begierde. Die Anziehungskraft zwischen zwei Menschen. Die Lust an gutem und feinem Essen. Oder Fondue jetzt in der Weihnachtszeit. Die Treibkraft, die uns lässt wunderschöne Sachen herstellen. Autos, Flugzeuge. Oder auch kleine Sachen, wie irgendwie kleine Küchenhelfer, brauchbares Handwerkszeug, Rasenmäher heutzutage automatisch. Begierde ist die Sehnsucht, etwas zu haben, das wir noch nicht haben. Und die Kraft ist in uns so stark, unaufhörlich treibt sie uns an, Sachen zu erschaffen. Sachen, die begehrenswert sind zum Anschauen. Und Sachen, die auch begehrenswert sind. Und Sahnehäubchen, wie man so schön sagt, obendrauf das I-Pünktli ist, dass Gott das so gemacht hat. Und er hat gesagt, es ist gut. Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass Gott die Schöpfung begehrenswert geschaffen hat. Begehrenswert zum Anschauen. Und wir sind ja jetzt mit unserer Predigtserie, mit dem heutigen Abend zu Ende, sein letztes Gebot, das 10. Gebot. Und wahrscheinlich wisst ihr, was das Gebot ist. Und wir fragen uns, warum schafft Gott ein Gebot, wo das, was er geschaffen hat, eingrenzt? Kurz zusammengefasst heisst das Gebot von heute Abend: Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Ausgeschrieben oder Wortlaut können wir im 2. Mose 20, Vers 17 anlesen. Dort steht: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat, begehren. Warum setzt Gott eine Grenze für etwas, das er geschaffen hat? Ganz naheliegend und salopp ausgedrückt, weil er uns kennt. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Wir gehen offen, mit offenen Augen durchs Leben. Und wenn wir so durchs Leben laufen, dann fangen wir an zu vergleichen. Und ich habe ein kleines Video mitgenommen, wo das auch ein bisschen darstellt.
Sandra ist dankbar. Sie freut sich über ihre Familie, ihre Freunde, über ihr ganzes Leben und geht so jeden Morgen fröhlich in den neuen Tag. Doch mit der Zeit wird sie in ihrer Freude immer wieder abgelenkt, denn ihre Freunde erzählen ihr, was sie alles besser haben. Peter konnte auf Kosten des Arbeitgebers ein halbes Jahr in die USA. Andrea hat sich eine neue Gitarre zugelegt, genau die, die Sandra doch auch so gerne hätte. Und frustriert fragt sich Sandra, wie Mario sich diese neue Wohnungseinrichtung leisten kann. Und zur Hochzeitsfeier von Marianne mag Sandra schon gar nicht mehr gehen. Wie mit ihrem Macho.
Ungerecht ist die Welt. Und aus unserer Sicht gibt es so viele Gründe, warum wir ein unzufriedenstellendes Leben haben. Und Gott möchte, dass wir zufrieden leben. Und damit sind wir auf dem Thema von heute Abend. In einer Frage formuliert, wie können wir zufrieden leben? Ich glaube, hinter dieser Frage steckt noch eine verborgene Frage, und zwar, an was machen wir unsere Zufriedenheit fest? In uns haben wir irgendwie einen inneren Maßstab, egal ob wir den jetzt benennen oder nicht. Aber der Maßstab entscheidet in uns, wie wir leben und wie wir Zufriedenheit definieren. Ein Maßstab könnte zum Beispiel sein YOLO. Das ist eine Jugendsprache, ist schon ein bisschen mittlerweile schon fast ein bisschen out. You only live once. Du lebst nur einmal. Du kannst so leben, wie du willst. Alles andere ist eh egal und es interessiert eh keinen. Mit dem Maßstab sagen wir eigentlich, wir sind erst zufrieden, wenn wir so leben können, wie es mir gefällt. Ein sehr hohes Ziel. Ein anderes Ziel könnte vielleicht sein, ich möchte so leben, dass ich am meisten Lob in meinem Leben bekomme. Zufrieden bin ich erst, wenn mein Anerkennungsdank gefüllt ist und auch gefüllt bleibt. Oder das Gegenteil, ich möchte so unauffällig wie möglich leben, dann bin ich zufrieden. Wenn ich unentdeckt durchs Leben gehe, dann bin ich ein zufriedener Mensch. Aber es gibt bestimmt noch andere Maßstäbe, zum Beispiel Liebe. Ich bin erst zufrieden, wenn ich den Partner habe. Es ist meistens eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Ich bin zufrieden, wenn ich das und das habe. Oder wenn der oder der Wunsch in Erfüllung geht, dann bin ich zufrieden. Und der ganze Knackpunkt an dieser Sache ist, an dieser Zufriedenheit oder dieser Sehnsucht nach Zufriedenheit, dass Tausende von Menschen 24 Stunden in der Woche, wahrscheinlich sogar noch mehr, unsere Sehnsucht nach dieser Zufriedenheit schüren. Sie tun es nicht stillen. Mit benutzerdefinierten, platzierten Werbungen, mit Lieblingsmusik von uns, mit den besten Bildern, die wir gerne haben, mit Farben, mit Klängen, mit Emotionen wie Angst, Nostalgie, sexuelle Erregung, Eifersucht und noch viele andere Emotionen. Ich glaube, es ist nicht falsch, zum Werbung zu machen, weil ich glaube, wir Menschen sind emotional und wir sprechen auf Emotionen an. Weil wir müssen ja auch unsere Botschaft weitergeben und da kommen einfach Emotionen über. Aber ich glaube, es gibt eine Grenze, oder wo es kritisch wird, ist dort, wo wir das begehren, was wir nicht besitzen. Zum Beispiel das Haus von jemand anderem, die Frau oder der Mann von jemand anderem, Tier vom Nachbar, oder? Das ist heute das Auto. Oder Esel und so spricht uns vielleicht nicht so an, aber Nutztier ist ein Auto heutzutage. Wenn wir es besitzen wollen von den anderen. Und da überschritten wir oft die Besitzleidenschaft, ihre Grenzen. Und als Paradebeispiel können wir zum Beispiel die ganze Filmindustrie nennen. Ich weiss nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist. Aber bei mir passiert das, wenn ich einen Film schaue und vor allem Liebesfilm, dann nimmt es mich innen wie einen Sog und ich kann nicht anders als Lust haben. Hey, nimm doch den anderen, den verheirateten Mann. Er passt viel besser zu dir. Ich weiss, die Gedanken würden dir nie aussprechen. Aber ist es nicht so, dass sie irgendwie herausgefunden haben, in diesen Film, den Film so zu machen, dass wir Zuschauer gar nicht anders können als falsche Wille? Und die Tragweite von einer zerstörten Beziehung wird gar nicht zur Sprache kommen. Begierde wird hochgehalten und Trümmerteil gibt es gar nicht. Aber wenn, dann nur so, dass am Schluss alles stimmt. Zurück zu der Frage. Warum das Gebot? Ich glaube, das Gebot deckt unseren Zustand auf, wie dem, wo wir drin stecken, förmlich auch feststecken. Unser Verstand sagt, ja, das macht Sinn. Unser gesunder Menschenverstand kann nicht anders als dem Gebot recht geben. Ich kann es, glaube ich, noch mal schnell schauen. Kann nicht anders als dem Gebot recht geben. Ich will ja auch nicht, dass mein Haus von Habsüchtigen weggenommen wird. Dass mein Auto zerkratzt wird von habsüchtigen und eifersüchtigen Menschen. Dass Mitarbeiter in meinem Geschäft alles daran setzen, um meinen Job zu haben, den ich eigentlich habe. Und um unseren Willen und auch um den Willen von unserem Nächsten wollen wir doch das Gebot eigentlich einhalten. Trotzdem, stelle ich immer wieder fest, in mir inne wohnt so ein unersättliches Geheimnis, wo alle Unvernünftigkeit übersteigt. Unersättlich streben wir danach, etwas zu haben, wo wir nicht besitzen. Und in einem Lied heisst so schön, das habe ich mal im Adonia gesungen als Kind: Neid und Eifersucht wächst wie ein Geschwür in meinem Herz. Das Gebot ist eigentlich logisch, aber es tut auch weh, weil Gott setzt den Finger genau dort an, wo es weh tut. Und ich ganz genau weiss, irgendwie kann ich nicht aufhören, das zu haben, was ich nicht habe. Und wir fragen uns, wie können wir zufrieden sein mit dem, was wir haben? Ich glaube, diese Frage ist nicht oberflächlich beantwortbar, weil diese Frage, diese Sehnsucht, diese Begierde in uns tief verankert ist. Nietzsche hat mal gesagt, er hat überhaupt nichts von Gott wissen, aber er ist zu der Erkenntnis gekommen, alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Unsere Seele sehnt sich nach mehr. Alle Lust begnügt sich mit dem Vergänglichen. Die Welt vermag nicht unsere Lust zu sättigen, den Abgrund auszufüllen in dem, wo wir drin stehen. Denn alle Lust, unsere Menschenlust will Ewigkeit, tiefe, tiefe Ewigkeit. Ein anderer Mensch oder ein anderer Mann lebt mit Saus und Braus, lebt sich seiner Freude, trinkt viel. Man könnte sagen, dass er einen Lebensstil gelebt hat mit YOLO. Du lebst nur einmal, aber er hat 300 Jahre nach Christus gelebt, das heisst, die Sprache hat es dort gar noch nicht gegeben. Und irgendwann ist der Mann zu einem Punkt gekommen, wo er Gott begegnet ist. Und dann hat er festgestellt, zu dir hin hast du uns geschaffen, o Gott. Und unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe gefunden hat in dir. Ich glaube, darin liegt das grösste Geheimnis, das hinter all diesen Birgen versteckt ist. Wir möchten eigentlich Ruhe finden und unser Herz sehnt sich nach Frieden. Und wir Menschen sind kreativ, alles daran zu setzen, dass wir den Frieden oder die Ruhe irgendwie können leben. Menschen besuchen Kurs, Weiterbildungen, man versucht einen Halt zu finden in Religionen oder in esoterischen Strömungen. Und wir sind trieben ein nach der Sehnsucht von Zufrieden zu sein. Und mit Zufriedenheit meine ich nicht das Faultier. Also Zufriedenheit ist nicht die Abwesenheit von Ehrgeiz und ganz sicher nicht das Synonym für Faultier. Es ist ein Zustand von unserem Herzen. Reich und doch zufrieden. Arm und doch zufrieden. Irgendwo dazwischen drin und doch zufrieden. Der Mensch, der begehrt, jammert zu Gott: Gott, du hast mich zu kurz kommen lassen. Herr, der Segen, den du auf mein Leben geleitet hast, der ist ein bisschen karglich ausgefallen. Der zufriedene Mensch ist Gott dankbar für das, was er hat. Er betet Gott an, unabhängig von dem Gefühl, ob ich jetzt reich oder weniger reich bin oder weniger reich gesegnet worden bin. Weil der Mensch weiss, seine Zufriedenheit hängt nicht davon ab, ob ich jetzt irgendwie reicher oder weniger reich gesegnet bin, ob ich jetzt mehr oder weniger habe. Zufriedenheit ist auch nicht das, was ich mir erarbeitet habe, weil sobald ich mir etwas erarbeitet habe, bin ich zwar zufrieden mit dem, aber sehne mich sofort nach dem Nächsten. Kurzum gesagt, Zufriedenheit ist ein Geschenk. Wenn der Augustinus recht hat, der gute Mann, dann ist der Mensch nie zufrieden. Es ist gar nicht möglich. Vielleicht für einen Moment kurz eine Lebenszufriedenheit finden, aber irgendetwas stört uns immer. Zufriedenheit und Ruhe werden wir erst dann finden, wenn wir Ruhe gefunden haben. Und wenn wir wissen, wir brauchen das gar nicht, was andere haben. Weil wir bewusst werden, was wir eigentlich haben. Und der Frieden wünscht Gott dir. Und der Frieden wird uns geschenkt in der Begegnung mit Gott. Weil er uns genauso geschaffen hat und genauso wollen hat mit einer Begierde auch wunderschöne Sachen, so hat er uns auch mit einer Begierde zu Gott hin geschaffen. Und unsere Seele findet erst dann Ruhe, wenn wir in einer Beziehung, in einer lebendigen Beziehung mit Gott leben. Und der Friede, den wir dann geschenkt bekommen von Gott, ist mehr als Ende eines Konflikts und bestimmt mehr als ein beruhigtes Gewissen. Weil Jesus sagt in einem wunderschönen Vers, ich gebe euch meinen Frieden. Ein Frieden, den die Welt nicht bieten kann. Wenn wir bekennen, Gott, du hast recht. Meine Seele ist immer unzufrieden. Ständig fragt mein Herz nach mehr. Unruhig ist meine Seele. Ja, noch mehr, sie verlangt nach dem, was mir gar nicht gehört. Herr, vergib mir. Schenk mir den versprochenen Frieden, den du da verheißest. Lass mein Herz erkennen, dass ich dich brauche, deinen Frieden. Wenn wir den Weg beschritten, in einer Beziehung mit Gott unterwegs sind, und ich weiss, viele von euch haben den Weg schon eingeschlagen, dann dürfen wir gewiss sein, Gott schenkt uns den Frieden. Doch jetzt, Friede, Freude, Eierkuchen ist leider noch nicht gebacken. Und darum möchte ich euch herausfordern, am heutigen Abend, warum sollen wir, die in Gottes Beziehung schon mit Gott leben, uns von unserem Ruder laufenden Wunsch beherrschen zu lassen? Warum sollen wir unsere Gegenstände und unsere Gedanken auf Gegenstände richten, die rostet, verrottet und an Wert verlieren? Wir sind Männer und Frauen, geschaffen nach Gottes Ebenbilder. Und wir sind herausgefordert, die Botschaft der Versöhnung zu verkünden. Wir sind erschaffen worden, zum Ziel zu erreichen, wo ewigen Bestand haben. Wenn wir aber unsere Gedanken und unsere Ziele und unsere Zufriedenheit an vergängliche Annehmlichkeiten und auf zeitlich begrenzte Ziele richten, werden wir unserer privilegierten Stellung gar nicht gerecht. Ich weiss nicht, vielleicht macht jemand von euch Sport, spielt vielleicht in einem Verein mit. Und irgendwie willst du endlich mal an dem Match teilnehmen, aber du kannst nicht, weil der Trainer sagt nein. Haben wir uns nicht auch schon sonderbare Wünsche gewünscht? Vielleicht ein Ausfall von dem Spieler, Verletzung? Haben wir uns nicht auch schon dabei ertappt, wie wir wünschen, dass der andere strauchelt? Dass der andere versagt, damit ich endlich den Job bekomme? Auch wenn wir das Geschenk vom Frieden haben, trotzdem wollen wir mehr. Wie übermütig und kurzsichtig ist der Gedanke, muss ich mir immer wieder sagen. Gott hat uns alles geschenkt. Er hat uns alles gegeben in Jesus Christus. Und trotzdem wollen wir mehr. Trotzdem sind wir nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Und das ist schon noch speziell, oder? Wir Schweizer, die eigentlich alles hätten, unser Herz ist nicht zufrieden. Unser Herz ist ein trotziges Ding. Haben wir uns jemals verwünscht, dazu verleiten lassen, Pläne zu machen, wie wir das Gewünschte endlich mal erreichen? Hast du jemals den Ehepartner von einem anderen Menschen begehrt? Wie schnell führen uns die Gedanken dorthin, dass wir unseren Partner im schlechten Licht darstellen oder heimlich etwas tun, wo unsere Ehe massiv gefährdet? Wenn wir etwas gehen, was uns selber nicht gehört, dann ist das aus zwei Gründen ein ganz schwieriges Vergehen. Erstens, weil dann kommt sichtbar raus der Mangel an Liebe, den wir haben für den anderen Menschen. Zum Beispiel, wenn wir wollen, das Erbe von jemandem, dann nehmen wir eigentlich die Liebe weg von dir, wo der uns eigentlich geben will. Wenn wir eine Frau vom Nachbar als Objekt der Begierde sehen, dann wird der Mann von dieser Frau ein Objekt unserer Geringschätzung. Wenn wir Pläne schmieden, um die Stelle von einem Kollegen zu bekommen, offenbaren wir eigentlich unser hartes und gefühlsloses Herz. Wenn wir einem anderen Menschen Krankheit, Unfall und Unglück wünschen, machen wir eigentlich mit dem nur deutlich, dass alles um nur einen Menschen drillt, um uns selber. Zweitens, der zweite Punkt, warum das Gebot brechen ein schweres Vergehen ist, es zeigt unsere Unzufriedenheit gegenüber Gott. Insgeheim sagen wir, Gott, du bist nicht fair. Ich verdiene einen viel netteren Ehemann oder einen besseren bezahlten Job oder ein grösseres Haus oder grösseres Ansehen. Du hast mich übers Ohr gehauen, Herr, du schuldest mir noch was. Ich weiss nicht, vielleicht hast du das im Gedanken schon mal gedacht. Mir ist es auch schon vorgekommen. Vielleicht wirst du die Gedanken wahrscheinlich nie in Wort fassen. Und du wirst dir vielleicht nicht einmal bewusst, aber die Sachen, die da passieren, die begehrlichen Gedanken, legen Wort und Tat zugrund. Und das ist die Grundlage für einen habsüchtigen, für einen habgierigen Lebensstil. Und ich möchte euch ermutigen, gemeinsam den Lebensstil irgendwie zu vermeiden. Wenn wir ein Leben leben wollen, das Gott gefällt, dann lasst uns alles dazu investieren, dass die Beziehung zu dem wunderbaren und einmaligen Gott bleibt. Er will dich. Und er will dich aufzeigen oder dir aufzeigen, dass das Leben viel mehr zu bieten hat, als ständig unzufrieden sein. Er möchte aufzeigen, dass wir unser Leben nach ihm ausrichten, er uns Frieden auch schenkt. Ruhe und Gelassenheit. Und wenn unser innerer Kompass die 10 Gebote sind, die wir jetzt durchgegangen sind, dann wird das Leben segensreich erfüllend und mit tiefem Frieden erfüllt sein. Und das Schöne, das Geniale über den Tod hinweg. Wir feiern ja bald Weihnachten. Und wo Jesus auf die Welt gekommen ist, hat er die 10 Gebote nicht aufgelöst, sondern wunderbar zusammengefasst. Das Gebot beschreibt eine unglaublich nahe Beziehung. Fast schon intim. Zu Gott, zu anderen und auch die richtige Perspektive zu mir selber. Darum ist die beste Vermeidungsstrategie zu einem habsüchtigen Lebensstil in die Beziehung mit Gott zu investieren. Weil er ist der Einzige, der mir Frieden schenken kann. Und das Wunderbare ist auch, dass Jesus unsere Gedanken kennt und uns auch vergibt, wenn wir einen habsüchtigen Lebensstil haben. Wenn wir seine Nähe suchen, im Gebet, im Bibellesen oder auch in der Gemeinschaft mit Gläubigen, dann wird unser Blick immer aufs Wesentliche gerichtet. Der Habgierige schließt alles fest wie eine Faust, weil er hat Angst, dass sein Besitz genommen wird. Der dankbar ist und zufrieden, hat offene Arme, offene Hand und ist dankbar zum Geben. Und ist bereit auch zum Lachen, wenn jemand etwas Gutes gemacht hat, um sich freuen für andere. Und ist auch bereit, mit beiden offenen Armen jemanden umarmen, um mit jemandem zu brüllen, wenn es schwierig ist. Der zufriedene Mensch ist frei, sich zu freuen, wenn der andere gewinnt. Und zu brüllen, wenn der andere einen Verlust erleidet. Der habgierige Mensch träumt davon, sich Dinge zu nehmen. Der zufriedene Mensch träumt davon, Dinge zu teilen. Wie schön wären wir es, wenn wir alle den zufriedenen Lebensstil auch erfahren könnten. Gottes Gebot, seine festgesetzten Werte sind es einfach wert, danach zu leben. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, das Gebot, das du uns gegeben hast, ist logisch. Und unser Menschenverstand gibt dem einfach recht. Herr, wenn wir so würden leben und die ganze Gesellschaft würde nach leben und streben, einfach alles in Besitz ergreifen, was uns gar nicht gehört, würde es uns gar nicht mehr geben. Dann hätten wir uns schon lange selbst zerstört. Aber Herr, unsere Begierde, unsere Grenzüberschreitungen fangen ja auch schon in Gedanken an. Und du siehst auch, dass wir da schuldig geworden sind, den anderen. Dass wir auch schuldig geworden sind gegenüber dir, oh Gott. Dass wir etwas verlangt haben, wo uns gar nicht zusteht. Herr, wir bitten dich um Vergebung, dass wir unsere Zufriedenheit an falsche Sachen festgemacht haben. Wir bitten dich um Vergebung, dass die Zufriedenheit, der Frieden, wir nicht von dir wünschen, sondern von anderen Sachen. Und Herr, ich bitte dich, richte unseren Blick immer wieder auf dich, damit unsere Hände geöffnet werden, damit wir Vergebung können erfahren für unseren habgierigen Lebensstil. Und wir dürfen freudig teilen mit dem, was wir haben. Und mit dem, was du uns gegeben hast. Und Herr, wir wollen nicht auf andere schauen, ob die mehr oder weniger haben, wir wollen dankbar sein für den Segen, den du geschenkt hast in unserem Leben. Und Herr, so bitten wir dich einfach, dass du jeden von uns, du siehst, was angesprochen ist heute in dieser Predigt, dass du uns hilfst, in den nächsten Wochen den habgierigen Bedanken zu vergraben und weit wegstecken. Schenk uns den Frieden, den du uns ja versprochen hast. Einen Frieden, den nicht die Welt geben kann, sondern einen Frieden, der von dir kommt. Und das werden wir jetzt gemeinsam auch singen in einem Lied. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Amen.